Deutschlandfunk Nova. Update mit Ilka Knigge.
Das Geheimtreffen von Neonazis, Politikern aus AfD und Werteunion und Unternehmern, das das Recherchenetzwerk Korrektiv gestern öffentlich gemacht hat, beschäftigt auch heute viele. Bei dem Treffen soll an einem sogenannten Masterplan gearbeitet worden sein, wie alle Menschen aus Deutschland geschafft werden können, die rechtsextrem nicht ins Bild passen. CSU-Chef Söder spricht heute von übelsten Deportationsplänen.
Das erinnert er wirklich als Vorstufe an das Düsterste, was man sich überhaupt noch vorstellen kann, und an das Ekligste.
Wir schauen in dieser halben Stunde auf die Reaktionen auf die Recherche und lassen uns von einem Extremismusforscher einordnen, wie stark unsere Demokratie gerade gefährdet ist. Und dann geht es bei uns noch um eine Millionärin, die was abgeben will. 25 Millionen Euro. Denn sie will was ändern.
Nur weil manche sich zu bequem sind und lieber auf einer Yacht rumgurken, als sich damit zu beschäftigen, ob sie einen guten Beitrag zur Gesellschaft leisten können. Ja, okay, aber das muss ja nicht so sein.
Erbin Marlene Engelhorn erzählt uns, wie ein Bürgerrat ihr Geld verteilen soll. Hier im frischen Update-Podcast vom 11. Januar 2024. Mein Name ist Ilka Knigge. Ich wünsche euch eine gute halbe Stunde.
Deutschlandfunk Nova.
Dieser Bericht, der sorgt seit gestern für ordentlich Wirbel. Das Recherchenetzwerk Korrektiv, das hatte über ein geheimes Treffen berichtet von Neonazis, Unternehmern und auch von Vertretern der AfD und der CDU. Die sollen im Herbst in Potsdam über Pläne gesprochen haben, wie Millionen Menschen aus Deutschland vertrieben werden können. Aglaya Dane aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Es wird viel diskutiert über diese Recherche. Auch der Bundeskanzler hat sich geäußert.
Ja, Olaf Scholz hat bei X geschrieben, er sieht in diesem Treffen in Potsdam einen Fall für die Justiz, für den Verfassungsschutz. Und er hat geschrieben, dass Deutschland alle schützt, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe oder, Zitat, wie unbequem jemand für Fanatiker mit Assimilationsfantasien ist.
Wie sehen andere Politikerinnen und Politiker, was da bei diesem angeblichen Geheimtreffen besprochen wurde?
Ja, durch die Bank hört man quasi aus allen großen Parteien Empörung, auch von der CDU. Da sollen ja auch zwei Vertreterinnen dabei gewesen sein. Einige sagen, sie fühlen sich erinnert an die dunkelsten Zeiten der deutschen Geschichte, an den Nationalsozialismus. Sachsens Innenminister Armin Schuster von der CDU sagt, es gehe ja da quasi um Deportationen nach Afrika. Von SPD und Grünen heißt es, die Recherche zeigt, wie gefährlich die AfD ist. Da fordern PolitikerInnen die Menschen auf, klar Stellung zu beziehen, gerade in diesem Jahr, wo ja Landtagswahlen sind. Ja, für eine große Partei ist die Lage natürlich anders, für die AfD. Von ihr sollen ja Vertreterinnen und Vertreter dabei gewesen sein, auch hochrangige Vertreterinnen. Und ja, also für die ist natürlich die Situation dann ein bisschen anders.
Gibt es von denen denn Reaktionen, also aus der AfD?
Die Parteiführung versucht, sich von dem Treffen zu distanzieren. Ein Sprecher der Bundespartei hat gesagt, das war kein Parteitreffen. Bestätigt es aber, dass ein enger Berater von Partei- und Fraktionschefin Alice Weidel dabei war. Die soll aber nicht gewusst haben, wer sonst noch eingeladen war. Es gibt aber auch Leute in der AfD, die sagen, wir stehen schon hinter den Vertreibungsplänen. Der Brandenburger AfD-Bundestagsabgeordnete René Springer hat auf X geschrieben, wir werden Ausländer in ihre Heimat zurückführen, millionenfach, das sei kein Geheimplan. Und offenbar war bei dem Treffen ja auch der Unternehmer Hans-Christian Limmer dabei. Der war bisher Mitgesellschafter der Burgerkette Hans im Glück. Und die hat sich inzwischen von Limmer getrennt.
Das sind jetzt die politischen Reaktionen. Das andere ist ja, wie wir als Gesellschaft darauf reagieren, dass es eben Menschen gibt, in mächtigen Positionen auch, die mutmaßlich Leute aus diesem Land vertreiben wollen.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wie gesagt, dieses Jahr Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Die AfD steht in Umfragen sehr gut da. Und es gibt viele Wortmeldungen in den sozialen Medien von Leuten mit Migrationshintergrund, von Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Und die sagen, für uns ist das nicht einfach eine Recherche und morgen gibt es halt neue Schlagzeilen. Für uns ist das ein reales Bedrohungsszenario. Die Journalistin Gilda Sahebi zum Beispiel, die schreibt gerade an einem Buch zu Rassismus in Deutschland und die hat das hier bei Instagram gesagt.
Das zeigt sich gerade einfach wieder überdeutlich, dass es jene, die nicht von einer Art von Vertreibung oder wie auch immer betroffen sein werden, dass für die das einfach ganz normal weitergeht. Dass sie nicht Gedanken haben, hey, wo sollte ich vielleicht vorher hin, bevor was passiert? Vielleicht sollte ich mir jetzt Auswege suchen und für meine Familie. Das sind Gedanken, die für mich schon seit 2020 Thüringen, Kemmerich total präsent sind. Und ich weiß, für viele andere auch. Und all das findet wieder keinen Platz.
Ja, und Tupoka Oget, das ist ja eine bekannte Antirassismus-Trainerin, die hat einen Post verfasst, der auch viel geteilt wird in den sozialen Medien, an Dear White People. Also der richtet sich an weiße Menschen, die sich eben nicht konkret bedroht fühlen von solchen Vertreibungsplänen. Sie sagt, seid nicht überrascht, seid nicht schockiert, bitte seid ready. Also sie fordert diese Menschen, viele von uns gehören dazu, auf, eben weiter in Kontakt zu gehen, wenn sich Menschen rassistisch äußern, sich zu bilden, zu argumentieren und auch schwierige Gespräche zu führen.
Die Korrektivrecherche über mutmaßliche Vertreibungspläne in der rechten Szene sorgt für Empörung in der Politik und auch für Ängste in Teilen der Bevölkerung. Aglaya Dane aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten hat einige Reaktionen für uns zusammengefasst.
Deutschlandfunk Nova Update.
Wer keinen deutschen Pass hat, soll aus dem Land geschafft werden. Und auch diejenigen, die in den Augen von Rechtsextremen nicht als deutsch gelten oder hier einfach in deren Augen nicht hingehören. Das verstehen Neonazis unter dem Begriff Remigration und Remigrationspläne. Die haben laut Korrektivrecherchen Abgeordnete der AfD, Leute aus der Werteunion, Wirtschaftsleute und auch Rechtsextreme. Gestern wurde ein Geheimtreffen unter diesen Menschen öffentlich gemacht. Und wir fragen uns, wie weit reichen denn solche gefährlichen Ideologien eigentlich in unsere Gesellschaft rein? Konnte ich vor der Sendung drüber sprechen mit dem Extremismusforscher Julian Jung vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung. Herr Jung, der Rechtsextremist Martin Sellner hat bei diesem Treffen über den Begriff Remigration gesprochen und er hat der Tagesschau gesagt, diese Idee, die werde im patriotischen Lager breit diskutiert. Würden Sie das so bestätigen? Also sind solche Ideen unter Rechtsextremen sehr verbreitet?
Ja, absolut. Das ist ja Teil der rechtsextremen Ideologie und des rechtsextremen Gedankenguts. Ob es jetzt genau der Begriff Remigration ist, da wage ich zu bezweifeln. Den gibt es auch. Es werden aber auch andere Begriffe wie Vertreibung tatsächlich auch, Umvolkung, alles Mögliche wird dort verwandt. Aber der Thematik, die ist präsent, die ist fundamental. Und hier geht es ja immer um ethnische Reinheit, Volksreinheit, Vermeidung von Überfremdung. Und das ist schon nicht überraschend, aber immer wieder hochgradig erschreckend und alarmierend.
Und verstößt eindeutig gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Aber was würden Sie sagen, wie weit sind denn solche Gedankengänge schon in der Mitte der Gesellschaft angekommen, solche gefährlichen Gedankengänge?
Erstens zeigt dieses Treffen ja auch einmal mehr, wie viele Eliten sich doch immer zu solchen Veranstaltungen bewegen. Gab es ja auch einige Wirtschaftseliten dabei, ehemalige Bundestagsabgeordnete, ein Bundestagsabgeordneter, der auch noch immer sehr beratend für die AfD-Parteispitze tätig ist. Das ist das eine. Das andere ist, wir wissen ja aus ganz, ganz vielen Erhebungen, wie breit rechtsextremistische Einstellungen in der Gesellschaft verhaftet sind. Wir haben hohe Wahlumfrageergebnisse und Wahlergebnisse der AfD. Wir haben die Nachwahlbefragung zu den Gründen dafür, warum Menschen beispielsweise die AfD wählen. In Hessen waren das deutlich über 40%, die angegeben haben, dass für sie wahlentscheidend war die Frage von Migration. Mhm. Und wir haben, und das ist der erschreckendste Befund des letzten Jahres, ja tatsächlich nicht so gravierende Anstiege im Bereich rechtsextremistischer Einstellung, aber einen sehr, sehr deutlichen Anstieg derjenigen Personen, die sich nicht mehr distanzieren von rechtsautoritären, rechtsextremen Gedankengut, die es nicht für nötig halten, sich dagegen zu wehren. Und diese Zurückhaltung, sich zu engagieren, das hinzunehmen, vielleicht dann sogar irgendwann damit zu sympathisieren, das ist schon ein erschreckender Befund. Und das zeigt sich in diesen ganzen Daten, die wir haben. Und das ist dann wieder einer dieser vielen, vielen Bausteine, die uns ein Warnsignal sein sollten, wenn wir über eine solche Tagung im nördlichen Potsdam hören.
Verfassungsschutzpräsident Haldenwang, der hat gerade in einem ARD-Interview kritisiert, die Mitte der Gesellschaft sei sehr bequem geworden.
Ja, genau, da hat er ja recht. Also natürlich kann ich nicht die ganze Gesellschaft immer so leicht über einen Kamm scheren, aber was wir eben sehen in den Zahlen, die ich gerade genannt habe, ist, dass in dieser Mitte der Gesellschaft eben vielleicht, man kann es bequem nennen, man kann es eben auch einfach sagen, dass es nicht mehr vielleicht einen ausreichenden Sensor gibt, wie stark unsere Demokratie gefährdet ist oder wie sehr sie jeden Tag erkämpft und gelebt werden muss. Und da sind diese aufrüttelnden Worte von Herrn Haldenwang, aber auch von vielen, vielen anderen doch einfach immer wichtig. Und da sollte tatsächlich, es sollte uns eine Warnung sein, dahingehend, dass wir als Einzelne, als Bürgerinnen und Bürger jeden Tag aufstehen, uns in die Diskussion begeben, politisch engagieren. Aber es sollte auch politisch eine Warnung sein, wie wichtig es ist, die organisierte Zivilgesellschaft zu fördern an diesen Stellen in den Bereichen politische Bildung, Demokratieförderung, Prävention.
Mein Eindruck ist oft, dass wir uns ja aber in Bubbles befinden. Also rechtsextremes Gedankengut wird nicht an jeder Stelle einfach offen besprochen, sondern das findet in gewissen Kreisen statt, weil Menschen sich mit Menschen gleicher Meinung umgeben. Würden Sie dieses Problem auch so teilen?
Ja, das ist kein neues Phänomen. Das ist natürlich schon immer so, dass es sich alles in Gruppenräumen befasst. Wir haben das natürlich jetzt massiv verstärkt durch die Art der Informationsbeschaffung und Vermittlung über das Digitale, über soziale Medien. Und das ist tatsächlich eine sehr, sehr große gesellschaftliche Herausforderung, wie wir damit umgehen. Was ich nicht teile, ist der Befund, dass es keine Anlässe gibt, das zu hören, mitzubekommen und sich zu engagieren. Also dazu erlebe selbst ich, der ich in meiner Blase unterwegs bin, zu oft habe ich die Gelegenheit, mich zu engagieren und zu oft habe ich die Gelegenheit zu widersprechen. Ich glaube, das geht vielen so, aber ich glaube, wir müssen tatsächlich alle in Medien, in Wissenschaft, in Politik noch stärker in die Kommunikation, in den Streit, in die Auseinandersetzung gehen.
Also abgrenzen, sagt Extremismusforscher Julian Jung vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung. Vielen Dank Ihnen fürs Gespräch.
Herzlichen Dank Ihnen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Einen Brief, so einen richtigen, weißt du, so aus Papier. Wann habt ihr den zum letzten Mal verschickt? Ist wahrscheinlich ein bisschen her, ne? Macht man vielleicht so zu Weihnachten oder vielleicht extra fürs Finanzamt. Ansonsten WhatsApp, Signal, E-Mail, Teams, ist ja alles digital, hält das Kanzleramt aber nichts von und verschickt Briefe per Rohrpost. Ja, richtig habt ihr das gehört? Da geht ein Brief durch ein Rohr im Gebäude. Und das soll jetzt noch länger so sein als geplant. 2025 sollte eigentlich Schluss sein, aber das Kanzleramt will dran festhalten, hat jetzt ein Regierungssprecher gesagt. Deutschlandfunk Nova-Reporter Matthias von Lieben, der hat sich angeschaut, wie diese Rohrpost funktioniert und wo sie noch im Einsatz ist.
We're gonna send some specimens to the lab.
Es gibt ein Video bei YouTube, da packt eine Krankenschwester gerade eine Blutkonserve in eine zylinderförmige Transportbüchse, dreht die Verschlusskappe der Büchse zu und stellt das Ganze mitsamt dem Blut dann unter ein Rohr. Gibt einen Code ein auf einem kleinen Computer, drückt auf einen grünen Knopf und los geht's. Rohrpost verschickt. Mit Hilfe von Druck und Saugluft wird die Blutbüchse ins Zentrallabor des Krankenhauses geschickt. Durch ein Rohr, bis zu 40 km/h schnell. Vorteil, die Krankenschwester muss nicht durchs halbe Krankenhaus laufen, sondern schon nach wenigen Sekunden ist das Blut im Labor angekommen. Das kann unter Umständen Leben retten, wenn es mal schnell gehen muss.
Die Vorteile der Rohrpost liegen in der Schnelligkeit, in der Dokumentensicherheit und in der Abhörsicherheit.
Sagt Wenke Wilhelm, Kustodin im Berliner Museum für Kommunikation und dort auch zuständig für die Rohrpostsammlung.
Rohrpost ist entstanden am Ende des 19. Jahrhunderts, auch im Zuge der erfolgreichen Etablierung der Telegrafie als eine Institution der Post zum schnellen Zustellen von Telegrammen oder auch Briefen im innerstädtischen Nachrichtenverkehr.
Die erste unterirdische Anlage gab es in London. Es folgten Wien, Paris und Berlin. Berlin wurde dann zu sowas wie einer Rohrpost-Hauptstadt, hatte das größte Rohrpostsystem der Welt mit fast 700 Kilometern Ausdehnung. Und das nutzten auch Behörden und Ministerien. Die konnten sich Telegramme und Dokumente dann einfach schneller zuschicken. Und eben geheim und abhörsicher. Mega, dachte sich offenbar auch Ex-Kanzler Gerhard Schröder. Während seiner Amtszeit wurde 2001 eine Rohrpostanlage im Kanzleramt eingebaut.
Das Kanzleramt hat dann eine moderne Rohrpostanlage bekommen.
Erinnert sich Peter Altmaier. Er war von 2013 an unter Angela Merkel ein paar Jahre Kanzleramtschef.
Und die war natürlich mit allen wichtigen Büros verbunden. Sie war meist hinter einem Wandschrank, gut nicht versteckt, aber jedenfalls den Blicken entzogen. Ich habe damit, was die technische Abwicklung angeht, wenig zu tun gehabt. Manchmal konnte man das Poltern der Rohrpostbehälter hören, wenn wieder etwas angekommen ist.
Verschickt wurde die Rohrpost aber meist von seinen Mitarbeitenden über ein Zwei-Linien-Rohrsystem mit 36 Stationen. Merkel war wie heute Olaf Scholz unter Rohrpost Nummer 1 zu erreichen. Die ganze Anlage hat insgesamt eine Länge von knapp 1,3 Kilometern. Meist werden darin eben ziemlich bedeutende Schriftvorgänge transportiert, oder sehr dringende. Nicht selten handschriftlich von heute Olaf Scholz und damals Merkel oder Peter Altmaier unterschrieben.
Ich glaube, einer der Vorteile war, dass man relativ schnell in diesem weitläufigen Kanzleramt dann auch an wichtige Vorlagen und Dokumente gekommen ist.
Ja, und genau das findet offenbar auch Olaf Scholz weiterhin ziemlich smart. Er will die Rohrpost in seinem Haus jedenfalls erhalten und nicht wie eigentlich mal geplant 2025 schon abschaffen.
Also ich freue mich darüber, dass das weitergeht.
Das ist nochmal Museumsmitarbeiterin Wenke Wilhelm.
Ich erzähle das oft auch in meinen Führungen, dass es eben im Bundeskanzleramt noch diese Rohrpost gibt, weil es schon eine Besonderheit ist, dass die dort noch im Einsatz ist und eben auch zum Versenden von Schriftstücken genutzt wird. Und ich schon auch dachte, dass es die vielleicht nicht auf ewig geben wird.
Richtige innerstädtische Rohrpostsysteme zum Zustellen von Briefen, die gibt es schon länger nicht mehr. Und in Behörden ist die sogenannte Hausrohrpost mittlerweile auch eine Seltenheit. Dafür kommt sie in anderen Bereichen noch zum Einsatz, zum Beispiel eben im Krankenhaus, aber auch in Geldbetrieben.
Also in Banken oder auch Spielbanken oder zum Beispiel auch Mautstellen, aber auch in Warenhäusern, die das ja zum Abtransport des Geldes in die Tresore verwenden, aber auch in Industriezweigen, also in der Automobilindustrie, um kleine Ersatzteile zum Beispiel direkt zum Fließband zu befördern.
Das Kanzleramt ist also echt eine krasse Ausnahme, lernt die Rohrpost aber für einige Fälle gerade wieder besonders zu schätzen, in Zeiten neuer Kriege und russischer Spionage. Für Dokumente zum Beispiel, die im besten Fall nicht per Mail oder Hausbotendienst übermittelt werden sollten, weil sie zum Beispiel der Geheimhaltung unterliegen. 1000 Sendungen pro Monat würden heute via Rohrpost im Kanzleramt bewegt, heißt es dort. Kostet 15.000 Euro im Jahr, das System zu unterhalten, und ist damit deutlich günstiger, als 3 zusätzliche Boten einzustellen. Nochmal Peter Altmaier.
Es ist ja keine Frage, wo es um viel Geld geht, sondern es ist eine Frage, wo es um Zweckmäßigkeit und Effizienz geht. Und insofern habe ich mich gefreut, wieder von meiner alten Rohrpost zu hören und denke, dass sie noch einige Jahre gute Dienste leisten wird.
Sagt Peter Altmaier, ehemaliger Kanzleramtschef. Matthias von Lieben aus unserem Team hat mit ihm über die Rohrpost gesprochen, die es im Kanzleramt jetzt noch länger geben soll.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was gerade in Gaza passiert, sei ein Völkermord. Diesen Vorwurf bringt Südafrika gegen Israel vor. Und zwar hochoffiziell vor der ganzen Welt. Südafrika hat nämlich Klage eingereicht beim Internationalen Gerichtshof. Heute geht der Prozess los und das Gericht hat jetzt die Aufgabe zu prüfen, ob dieser Vorwurf im Sinne des Völkerrechts stimmt oder eben nicht. Stefan Überbach ist unser Korrespondent in Südafrika. Ich habe vor der Sendung mit ihm darüber gesprochen, wie es zu dieser Klage gekommen ist. Stefan, nimm uns doch noch mal kurz mit. Wie argumentiert Südafrika in dieser 84-seitigen Anklageschrift?
Das Land hat eine sehr, sehr lange Liste zusammengestellt, zum Beispiel mit israelischen Attacken, bei denen Zivilisten getroffen worden sind. Und in dieser Klageschrift heißt es unter anderem, dass seit Beginn der israelischen Angriffe 8.000 Kinder getötet worden sind, dass mehr als 60 Krankenhäuser zerstört wurden, dass fast 2 Millionen Palästinenser aus ihren Häusern, aus ihrer Heimat vertrieben wurden, dass der gesamte Gazastreifen von einer Hungerkrise betroffen ist. Und das ist jetzt ein ganz wesentlicher Punkt. Das ist das erklärte Ziel der Israelis in diesem Krieg, ist einen großen Teil der Palästinenser im Gazastreifen, und so heißt es wörtlich in dem Antrag, zu vernichten. Und das würde ja den Vorwurf des Völkermordes untermauern, weil damit ja ein gezieltes und geplantes Vorgehen gemeint ist.
Warum kommt die Klage jetzt ausgerechnet aus Südafrika?
Dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Die Regierung hier in Südafrika sagt erstens, es sind katastrophale Bilder und Nachrichten, die da aus dem Gazastreifen kommen. Die palästinensische Zivilbevölkerung leidet furchtbar, dem wollen und dem müssen wir ein Ende setzen. Das ist ja eins der Ziele. Das Gericht soll Israel dazu verurteilen, den Krieg sofort zu stoppen. Das ist Punkt 1. Punkt 2. Es gibt einen internationalen Vertrag, den viele Länder unterschrieben haben, um Völkermord zu verhindern. Südafrika ist eins dieser Länder und sagt also, wir sind deshalb im Grunde dazu verpflichtet, vor Gericht zu ziehen. Und dann kommt noch Punkt 3, da heißt es hier im Land, was Israel mit den Palästinensern macht, das ist nichts anderes, als früher die Weißen in Südafrika mit den Schwarzen gemacht haben, in der Zeit der sogenannten Apartheid. Das war das politische System der Rassentrennung. Die Weißen hatten das Sagen, alle anderen waren Menschen zweiter Klasse, sie hatten kaum Rechte, sie wurden unterdrückt. Und es gibt und gab immer wieder Vergleiche zwischen dieser Zeit damals in Südafrika und der Lage in Israel im Nahen Osten. Und das ist auch eine Erklärung, warum die Südafrikaner traditionell dann auf der Seite der Palästinenser stehen. Nelson Mandela, der erste frei gewählte Präsident hier in Südafrika, hat nach dem Ende der Apartheid gesagt, wir haben unsere Freiheit erst dann wirklich erreicht, wenn auch Palästina frei ist. Und dieses Zitat liest und sieht man heute wieder ziemlich oft.
Man sieht sich also in einer gewissen Rolle der Verantwortung, ja?
So ist es. Und Südafrika sagt also, es geht uns um die Einhaltung der Menschenrechte, weil wir selber in der Geschichte so schlimme Erfahrungen gemacht haben. Und deswegen versuchen wir auf der internationalen Ebene jetzt dafür zu sorgen, dass es den Palästinensern, die mit uns so viel gemeinsam haben in ihrem Freiheitskampf, so wird es jedenfalls hier in Südafrika gesehen, um diesen Palästinensern dort vor Ort zu helfen.
Was würde es denn konkret bedeuten, wenn der Internationale Gerichtshof dann wirklich sagt, ja, es handelt sich hier um einen Völkermord?
Das ist Stand jetzt schwer vorauszusagen. Es gibt eine ganze Palette von möglichen Entscheidungen. Es könnte zum Beispiel sein, dass das Gericht Israel dazu verurteilt, die Menschen im Gazastreifen besser zu versorgen mit Lebensmitteln, mit Wasser, mit Zugang zu medizinischer Versorgung. Es kann aber auch sein, dass die Richter verlangen, den Krieg sofort zu stoppen. Wichtig dabei ist zu wissen, denke ich, dass so ein Urteil zwar rechtlich bindend wäre, allerdings hat das Gericht in Den Haag keinerlei Druckmittel, um dafür zu sorgen, dass diese Entscheidungen dann tatsächlich auch umgesetzt werden. Es geht also eher um politischen Druck, es geht um eine symbolische Entscheidung und es könnte ja sein, dass im Fall einer Verurteilung dann auch die Freunde und Partner von Israel sagen, also so wie bisher kann es nicht weitergehen. Allerdings, bis es ein Urteil gibt, wird es noch eine ganze Zeit dauern.
Sagt Stefan Überbach, unser Korrespondent in Südafrika. Südafrika hat vor dem Internationalen Gerichtshof Klage gegen Israel eingereicht und wirft Israel Völkermord in Gaza vor.
Deutschlandfunk Nova. Update.
25 Millionen Euro. Wenn ihr die hättet, mal eben so, was würdet ihr damit machen? Ich würde vielleicht mal ein Sabbatjahr machen, nur so wandern, Skifahren, Freunde zum Essen einladen. Spenden würde ich bestimmt auch, vielleicht ein bisschen was anlegen. Marlene Engelhorn hat wirklich 25 Millionen übrig. Hallo Marlene.
Hallo.
Diese 25 Millionen, die sind Teil deines Erbes und diesen Teil, den möchtest du zurückgeben, so sagst du das. Wer Marlene Engelhorn nicht kennt, sie ist Teil der Initiative Tax Me Now und sie setzt sich dafür ein, dass Reiche stärker besteuert werden. Und gerade bekommst du viel Aufmerksamkeit dafür, wie du die 25 Millionen verteilen willst, denn nicht du willst entscheiden, wo das Geld hingeht, das sollen andere machen. Ein Rat, wie soll das ablaufen?
Also ich habe mir gedacht, wenn das Ganze demokratisch sein soll, was mir ja sehr am Herzen liegt, dass nicht einfach ich, nur weil ich diese Macht habe, weil ich in die reiche Familie geboren bin, sondern dass jemand anderer diese Entscheidung trifft, dann brauche ich ja quasi die demokratische repräsentative Bevölkerung Österreichs oder so in der Art. Und wie kriegt man das hin? Und dann habe ich mir gedacht, ein Bürgerinnenrat ist ein super Instrument, vielleicht darf ich das ja auch probieren. Und deswegen wurde eine Zufallsstichprobe von 10.000 Adressen angefragt beim zentralen Melderegister in Österreich. Und dem wurde stattgegeben. Das wurde vom Foresight-Institut gemacht. Die können sowas. Ich kann sowas ja alles nicht. Ich kriege diese Daten auch nicht. Mhm. Und am 9. Jänner sind 10.000 Briefe rausgegangen mit der Einladung, Teil des Guten Rats zu sein und allen Infos, die es so gibt dazu, wann das stattfindet, wie viel man dafür kriegt, was es braucht, wie man sich anmelden kann und so weiter. Und von allen, die sich anmelden, die da zurückrufen quasi oder sich online anmelden, werden eben 50 ausgesucht, die repräsentativ sind für die österreichische Bevölkerung und deren Aufgabe ist einerseits die Diskussion der Verteilungsfrage von Vermögen und andererseits eben die Entwicklung von Ideen, wie kann man denn damit umgehen, was kann man denn jetzt machen und dafür, damit das nicht eine Diskussion so im luftleeren Raum bleibt, habe ich 25 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, die kommen auf ein Treuhandkonto, ich habe auch keinen Zugriff dann mehr drauf und nichts und was die entscheiden, das wird dann gemacht, außer es ist halt verfassungswidrig, Demokratie oder menschenfeindlich, gewalttätig, wirtschaftsorientiert oder sowas in der Art. Also,
was erhoffst du dir denn, was dabei dann rauskommt? Ich meine, du hast das ja mit einem bestimmten Ziel irgendwie gemacht, sagst, du hast dann zwar keinen Einfluss irgendwie drauf, aber du hast ja wahrscheinlich schon eine gewisse Hoffnung, was dann mit dem Geld passiert.
Ich muss ehrlich gestehen, einerseits denke ich mal, alle werden sich denken, ah, ich wüsste schon, was gut wäre, oder? Und zu denen gehöre ich dann halt auch, dass ich genauso von außen drauf gucke und bedenke, das fände ich halt super, das würde ich einbringen, wenn ich da drin sitzen würde. Gleichzeitig ist mein großer Wunsch, dass diese Verteilungsfrage und die Frage von diese ungleiche Verteilung, die wir haben, ist die wirklich gerecht oder ist die ungerecht? Und was machen wir damit, dass dieser Teil der Debatte wirklich Aufwind bekommt? Weil unser System ist ja das Ergebnis von Entscheidungen. Das ist nicht vom Himmel gefallen, das haben wir uns so gemacht und wir können es auch verändern. Ich persönlich halte die ungleiche Verteilung für unglaublich ungerecht, aber vielleicht finden andere das anders. Und das gilt ja auch, das ist ja der demokratische Gedanke, all diese Stimmen zählen. Und der beste Impact von diesem vom guten Rat wird sein, diese Frage zu diskutieren und diese Verteilungsdebatte anzustoßen, immer weiter. Und dann werden immer mehr Stimmen hoffentlich gehört werden zum Thema. Das fände ich super.
Hast du Hoffnung, dass nach deiner Aktion sich politisch irgendwas ändert?
Auf jeden Fall. Also ich habe immer Hoffnung, dass sich was tut. Ich erlebe das ständig. Alle, mit denen ich mich austausche, sind wahnsinnig engagiert, wollen sich einbringen, wollen was machen. Und es wird sich etwas ändern. Wir sind permanent Gegenstand von Veränderung. Das ist die einzige Konstante. Und wir sind an diesem Punkt in unserer Welt und Zeit angelangt, weil sich die Dinge hierher entwickelt und verändert haben. Und das wird weiter passieren. Nur ich glaube, dass es halt auch wichtig ist, dass wir uns beteiligen an diesen Veränderungsprozessen, damit wir mitgestalten können, wie diese Veränderung abläuft. Und zum Beispiel eben, dass wir bei der Verteilungsfrage uns überlegen, okay, können wir nicht vielleicht Verteilung so gestalten, dass es nicht so ungleich ist, dass nicht ein paar wenige so viel haben und so viele ganz wenig nur haben müssen?
Aber ich sag mal so, ich glaube, andere Superreiche würden das anders sehen. Sonst hätten wir vielleicht auch schon politisch eine gewisse Richtung. Ich meine, da gibt es ja sicherlich Menschen, die wollen es nicht und die halten es vielleicht auf. Was gibt dir denn da am Ende irgendwie noch den Drive, dass du sagst, ja, ich glaube aber schon, dass sich da was tut? Weil ich meine, jemand anderes würde sich vielleicht ein Boot kaufen oder eine Insel. Ich weiß nicht, man kann sich ja absurde Sachen kaufen mit 25 Millionen Euro.
Das ist wahr. Gleichzeitig, und nur weil manche sich zu bequem sind und lieber auf einer Yacht rumgurken, als sich damit zu beschäftigen, ob sie einen guten Beitrag zur Gesellschaft leisten können, ja, okay. Aber das muss ja nicht so sein. Und wir haben die Möglichkeit, durch politische Entscheidungen einzugreifen und zu sagen, hey, du bist überreich, du kannst auf jeden Fall einen Beitrag leisten. Hier ist deine Vermögenssteuer, zahl die und damit retten wir das Klima. Weil wir wissen auch, überreiche Menschen konzentrieren Vermögen. Also dort ist wahnsinnig viel Vermögen geparkt, aber sie retten die Welt nicht. Sie hätten das Geld dazu, echt viel umzusetzen, aber sie machen es nicht. Anscheinend muss man die Verpflichtung doch wieder in der Öffentlichkeit und bei der zivilgesellschaftlichen engagierten Bevölkerung suchen. Und das bedeutet halt für mich jetzt konkret, dass ich denen auch die Mittel zur Verfügung stelle und nicht nur sage, ja, diskutiert's mal schön, weil fein, aber macht halt auch was und hier habt ihr das Geld, weil ich darf es eigentlich gar nicht haben. Ich wurde nur geboren in die richtige Familie, was auch immer das heißen mag.
Erbin Marlene Engelhorn will 25 Millionen Euro aus ihrem Vermögen zurückgeben, so sagt sie das, und es gerecht verteilen, und zwar ohne ihre eigene Mitsprache. Sie setzt dazu einen Rat aus BürgerInnen ein. Und wir konnten drüber sprechen, wie sie sich das vorgestellt hat. Marlene, danke fürs Gespräch.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.